Willkommen bei Stadt, Werk, Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören.
Heute mit Birgit Krämer. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, laufen die Vorbereitungen für unseren Tag der offenen Tür am 8. Juni auf Hochtouren. Und wir freuen uns so auf euch. Kolleginnen und Kollegen werden unsere ganze Stadtwerkewelt und viele spannende Tätigkeitsfelder präsentieren. Ihr könnt unser Gelände und alle Gebäude erkunden und mit uns feiern. Es gibt sogar ein kleines Jubiläum, denn es ist genau 40 Jahre her, dass die Stadtwerke aus der Altstadt in ihr Domizil in der Eisenhutstraße gezogen sind. Am 26. Mai 1984 wurde die neue Zentrale offiziell eingeweiht, auch damals mit einem Tag der offenen Tür. Für mich ist es mal wieder ein schöner Anlass, im Fotoalbum zu blättern und auf Zeitreise zu gehen. Wie war das vor 40 Jahren, als bei den Stadtwerken eine neue Ära anbrach? Manche von uns erinnern sich noch gut daran. Und manches, was damals sehr modern war, kommt uns heute ganz schön retro vor. Versetzen wir uns in Gedanken mal zurück in die 80er. 1984 war das Jahr der Flick-Parteispenden-Affäre. Der deutsche Kanzler hieß Kohl, der US-Präsident Reagan. Die Grünen saßen erstmals im Bundestag. Im Tübinger Gemeinderat wurden sie sogar die zweitstärkste Fraktion nach der CDU. Man diskutierte über atomare Bedrohung, über Smog und Katalysatoren für Autos. Wörter des Jahres waren Waldsterben und saurer Regen. Erinnert ihr euch? Im Fernsehen starteten die Privatsender. Magnum jagte Verbrecher. Grönemeyer sang Männer. Im Kino sahen wir Die unendliche Geschichte oder Indiana Jones und der Tempel des Todes. Wir trugen Schulterpolster und Karottenhosen, Bokuhila oder Föhnfrisur, strickten im Unterricht und benutzten Telefonzellen. 1984 verpartnerte sich Tübingen mit Perugia und erfand die französischen Filmtage, reformierte den ÖPNV und erfand den Tübus. Kurz vorher hatte die Stadt ein fortschrittliches Energiekonzept beschlossen, das auf Erdgas, Fernwärme und Eigenerzeugung setzte. Noch kam der Strom zu 96% von anderswo. Noch war Ökostrom kaum ein Thema. Die Stadtwerke hatten 230 Beschäftigte, als sie ihr neues Quartier bezogen. Heute sind es fast 600. Seit jeher hatten sie ihren Sitz mitten in der Altstadt gehabt, in der Nonnengasse, an der Ecke zur hinteren Grabenstraße, da wo heute Stadtbücherei und Kulturhalle sind. Die kennt ihr sicher. Hier war 1902 Tübingens erstes Elektrizitätswerk entstanden und gleich nebenan Büros und Werkstätten. Im E-Werk wummerten schwere Dampfmaschinen und erschütterten sämtliche Häuser ringsum. In den 20er Jahren wurden die Fundamente verstärkt. Mehrmals wurden die Gebäude modernisiert und erweitert. Doch in den 70ern platzte die alte Zentrale schier aus allen Nähten. Immer mehr Beschäftigte, immer mehr Fahrzeuge und Material wurden nötig, um das mit der Stadt gewachsene Versorgungsnetz zu betreuen. Regelmäßig gab es Chaos beim B- und Entladen im Hof. Parkplätze wurden angemietet. Auch Wohnungen in der Nachbarschaft notdürftig zu Büros, Umkleide- und Feschbarräumen umfunktioniert. Michaela, Sekretärin der Geschäftsführung, und Karin von der Abrechnung haben diese Zeit noch miterlebt. In der Nonnengasse war alles recht primitiv, verwinkelt und beengt, erzählt Michaela. Gäste zu bewirten war nicht möglich. Es gab keine Küche, nicht mal Kaffeemaschinen. Die Direktoren bestanden trotzdem auf ihren Kaffee, den haben wir ganz im Eck des Büros mit Heißwasser aufgebrüht. Karin musste täglich die Runde machen und für die ganze Abteilung Feschbar besorgen. Im Winter haben wir die Fensterbretter zum Kühlen benutzt und unsere Tassen bei den Kollegen von der Wasserversorgung gespült. Die hatten ein altes Waschbecken im Raum. Mittags gingen wir zum Essen oder Shoppen in die Stadt. Wir waren ja mittendrin und wir hatten viel Kontakt untereinander, kannten uns alle gut. In der Mahnabteilung kamen die Kunden direkt an unsere Schreibtische, um Rechnungen zu bezahlen. Sowas wäre heute undenkbar. Auch Kabelmonteur Thomas war damals schon dabei, hatte 1978 seine Elektrikerlehre begonnen. Wir sind sogar noch vereidigt worden, erzählt er. Er berichtet von der großen Werkstatt, in der an einer Esse geschmiedet wurde. Die Arbeit war anstrengend, die Kabel waren viel schwerer früher. Wir hatten keine Akkuschrauber, keine Maschinen zum Kabelschneiden und Keine Kranwägen wie heute. Beliebte Anlaufstelle fürs Feschbar war ein Imbisswagen auf dem Parkplatz Nonnenhaus. Da gab es gute Zwiebelweckle. Und im Lager, genannt die rostige Schraube, traf man sich nach Dienstschluss zum Feierabendbier. In unserem Blog könnt ihr sehen, wie es aussah in der Nonnengasse und auf den Schreibtischen. Telefon, Schreibmaschine, Locher, Aschenbecher. Mehr Ausrüstung brauchte man damals nicht. Die Enge der Nonnengasse war kein Zustand auf Dauer. Platz für eine neue Zentrale war schließlich da, am Rand der Stadt, in der Eisenhutstraße, nahe den französischen Kasernen. Das Gelände gehörte den Stadtwerken, denn hier stand das stillgelegte städtische Gaswerk, das bis Kriegsende Stadtgas erzeugt hatte. Alles längst vorbei. Inzwischen bezog man Erdgas aus Reutlingen. 1975 entschieden die Architekten Mühlich und Hutmacher den ausgeschriebenen Wettbewerb für sich. Die alte Gasfabrik samt Kamin wurde abgerissen. 1978 tat Oberbürgermeister Schmied den ersten Spatenstich. Doch beim Bau des Verwaltungsgebäudes stieß man auf ungeahnte Schwierigkeiten. Giftige Altlasten im Boden. Ursache? Ein undichtes Teerlager aus der Zeit der Gasproduktion. Was tun? Baustopp, Analysen, Planänderung, Neukalkulation. Schließlich musste doppelt so tief ausgebaggert und der Aushub teuer entsorgt werden. Mehrkosten? Fast 2 Millionen Mark. Man ließ die Grube zunächst ruhen. 1980 zog als erstes der Betriebshof mit Lagern, Werkstätten und Fuhrpark in die Eisenhutstraße um. Das löste die ärgsten Platzprobleme in der Altstadt. Doch die ständigen Wege zwischen den beiden Standorten waren alles andere als praktisch. Als der Gemeinderat grünes Licht für die restliche Betriebsverlegung gab, konnten die Bauarbeiten weitergehen. Zeitgleich wurde die Nachbarschaft der alten Stadtwerke zur Großbaustelle. Mit dem Einkaufszentrum am Nonnenhaus bekam Tübingen 1983 nach jahrzehntelangem Streit ein Stückchen urbane Eleganz, wie das Tagblatt schrieb. Im Januar 1984 war dann die neue Stadtwerkezentrale bezugsfertig. Ein Meilenstein auf dem Weg in moderne Zeiten. Unser Hauptgebäude mit seiner silbernen Alufassade, gegliedert durch rote Fensterrahmen und Stahlrohre, hat sich äußerlich ja kaum verändert seither. Einen groben Betonklotz wollte man nicht, das erfahre ich aus der Broschüre, die alle Stadtwerkler zum Einzug erhielten. Der moderne Neubau stehe für ein, Zitat, modernes, aufgeschlossenes Unternehmen, solle sich gar psychisch wohltuend auswirken und die Leistung steigern. Oha! Ich zitiere, dem Besucher präsentiert sich unser neues Haus so offen und freundlich, wie sich die Stadtwerke GmbH ihren Kunden gegenüber verhält. Ein Blick auf die Belegungspläne verrät mir, so manches ist längst Geschichte, wie die Telefonzentrale oder die Elektrogeräteberatung im Untergeschoss. Da gab es sogar eine Vorführküche, in der regelmäßig Kurse zum Kochen mit der neuartigen Mikrowelle oder auf dem Ceranfeld gegeben wurden. Viele unserer aktuellen Abteilungen und Aufgaben waren 1984 noch Zukunftsmusik. Typus und Parkhäuser waren noch nicht in SWT-Hand. Erneuerbare Energien, Telekommunikation, Netzregulierung, Marketing und erst recht die IT gab es noch lange nicht. Auch die Leitwarte befand sich noch nicht im Haus. Ansonsten erkenne ich Vertrautes, vom Kundenempfang unten bis zu den Herren Direktoren, wie man noch sagte, ganz oben. Vor allem der neue Empfangsraum habe großen Eindruck gemacht, erfahre ich von Bärbel, ehemals Bäderverwaltung. In der Nonnengasse hatten Besucher die Treppe raufgemusst, in den ersten Stock. Da klingelte man, dann ging ratsch ein Laden auf und man durfte sein Anliegen vortragen, erzählt sie. Michaela erinnert sich. Alle waren hocherfreut über die geräumigen Büros. Die Teeküchen auf den Etagen waren der reinste Luxus. Trotzdem fiel die Umstellung nicht leicht. Hier draußen war ja nichts, bis auf ein paar Wohnblocks und die französische Kaserne. Dafür gab es immer genug Parkplätze. Aus dem völlig abgeschotteten Kasernengelände schallte oft Militärmusik herüber. Und morgens sah man die Soldaten vom Dauerlauf zurückkommen. Die typische dunkelbraun-beige Innenausstattung der 80er kennen wir alle noch. Erst kürzlich wurden die letzten Büros im Hauptgebäude weiß gestrichen. Mich interessiert, wie der Büroalltag vor 40 Jahren aussah. Karin berichtet, dass ständig Akten zu den städtischen Ämtern gebracht werden mussten. Auch die Kassenführung lief anfangs noch über die Stadtkasse in der Fruchtschranne. Und so fuhr sie täglich mit einem alten Polo hin, um Zahlungsbelege abzuholen. Auch Kundenbesuche waren an der Tagesordnung, nicht nur für Zählerableser. Die Kollegen von der Tarifrevision mussten in Häuser und Wohnungen hinein und reihum in allen Zimmern die Steckdosen und Lampen zählen. In den Büros klapperten derweil die Schreibmaschinen. Petra vom Team Hausanschlüsse erklärt mir, wie sie jedes Schriftstück mit 3 bis 4 Durchschlägen tippen musste. Von wegen Korrekturband. Wir haben Tippfehler mit Rasierklingen weggekratzt. Bis heute hat Petra eine in ihrer Schreibtischschublade. Auch das Zeichenbüro benutzte Rasierklingen, um die handgezeichneten Pläne zu ändern. Nur das Direktorenvorzimmer besaß eine Schreibmaschine mit Speicherkapazität für eine Zeile. Da waren alle neidisch drauf, sagt Petra. Ohne Kuvertiermaschinen war auch der Massenversand von Rechnungen noch sehr aufwendig. Da musste jeder mithelfen. Unser Vertriebsleiter hat die Stapel kurzerhand auf allen Schreibtischen verteilt, erfahre ich. Ein angesagtes Speichermedium der Zeit waren Mikrofisch, die man an speziellen Monitoren auslas. Kennt ihr die auch noch? Erst ganz allmählich hielt moderne Datenverarbeitung Einzug. Bis in die 70er hatten die SWT Lochkartenverfahren genutzt. 1985 wurden sie an den Großrechner im Rechenzentrum Reutlingen angebunden. Abrechnung und Buchhaltung liefen nun über EDV. Was bedeutete, am Bildschirm konnte man Kundendaten abfragen und ändern. Mehr nicht. In den Büros der Prokuristen war man weiter, wie Bärbel erzählt. Da hatten wir immer die fortschrittlichsten Sachen, auch ein Computerprogramm, mit dem man formatieren konnte. Es gab zuerst nur wenige PCs im Haus, einen für 6 Leute, die stundenweise ran durften. Ab 1989 wurden sie mehr und mehr Standard. Und alle hatten eine Menge zu lernen. Inzwischen waren für Bürobeschäftigte Zeiterfassung und gleitende Arbeitszeit eingeführt worden. Und ein weiteres Gerät revolutionierte die Kommunikation. 1988 wurde ein Fernkopierer, sprich Telefax, installiert. Im Mitarbeiterinfoblättle von damals lese ich, dass dieser nur durch angewiesenes Personal zu bedienen sei. Und wer ein Fax erhielt, musste es im Vorzimmer der Geschäftsführung persönlich abholen und eine Kopie für den Geschäftsführer dalassen. Als sich wenig später auch die Stadtverwaltung Faxgeräte anschaffte, verringerte das die Aktentransporte hin und her ganz erheblich. Ein tolles Ungetüm war der Paternoster für Hausanschlussakten. Er stand sehr lange in einem fensterlosen Raum im 4. Stock und bewahrte in seinem Inneren hunderte Meter Akten. Gab man die Anfangsbuchstaben ein, drehte sich das Umlaufsystem, bis man die richtigen Akten vor der Nase hatte. All das ist inzwischen längst digitalisiert. Die Techniker, die draußen unterwegs waren, hatten Funkgeräte dabei. Die waren ohne Antenne so groß wie ein DIN A4-Blatt, erzählt mir Thomas. Alles lief auf einer Frequenz und jeder hat sich zuschalten und reinschwätzen können in jedes Gespräch. Das ging oft wild durcheinander. Und manchmal, wenn man angefunkt wurde, fing auch noch das Auto an zu hupen. Christine und Heike von der Rechnungsprüfung berichten mir von den Anfangszeiten der Stadtwerke-Kantine. Zuerst gab es nur Butterbrezel, dann auch warmes Mittagessen. Große Töpfe mit Nudeln und Gulasch zum Beispiel. Strenge schwäbische Damen luden es den Leuten je nach Statur auf die Teller. Schmale kriegten wenig, kräftige viel. Die Männer mehr als die Frauen. Bei den belegten Weckle wurde die Wurst abgewogen. Freitags gab's die nur bis 9 Uhr. Dann hieß es, jetzt schneide mir Keuwurst mehr auf. Da haben wir heute das reinste Paradies. In den 90ern wurde mit Automaten aufgerüstet. Einer für Weckle, einer für Getränke. Das Pilz zu 90 Pfennig, sogar Ochsenschwanz oder Erbsensuppe gab's. Ein Zigarettenautomat. Unglaublich, wie selbstverständlich es war, in der Kantine und im Büro zu rauchen. Alle, die ich befragt habe, schwärmen von den Weihnachtsfeiern in der Kantine früher. Da haben wir Büromädels mitgeholfen, die Platten zu richten, bis sich die Tische bogen, so Petra. Heute machen wir das im Freien, unterm Dach der Fahrzeughalle. Ich war dünn und lang und habe in der Kantine oft mehr Nudeln als andere gekriegt, lacht Peter, der Ende 1985 als Versorgungstechniker zu den SWT kam. In seine erste Zeit fiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Stimmung war bedrückend, erzählt er. Ich bin täglich herumgefahren Um Sand auf Spielplätzen einzusammeln, Gras abzuschneiden, Wasserproben zu nehmen und sie dann ins Kernforschungszentrum nach Karlsruhe zu bringen. Bald zuständig für die Leittechnik, bekam er schon früh einen Computer, um die Anlagensteuerung zu programmieren. Parallel zur alten Leitstelle im Neckarwerk baute er in den 90er Jahren die zentrale Leitwarte in der Eisenhutstraße auf. Es ist enorm, wie sehr uns die Digitalisierung heute das Leben erleichtert. Wie oft wir früher mit dem Auto hin und her fahren mussten, um in Kraftwerken oder Wasserbehältern nach dem Rechten zu sehen. Vieles erledigen wir heute mit einem Mausklick. Und das Papier, Schränke voller Ordner wurden zur Dokumentation gebraucht und tonnenweise dieses Endlospapier mit den gelochten Rändern. In den 80er Jahren waren die orangefarbenen Bullis der SWT-Monteure auf Tübingens Straßen leicht zu erkennen. Die waren arg untermotorisiert. Wir sind mit 20 km/h den Nordring raufgeschlichen, erzählt mir Günther, Meister für Gas-, Wasser- und Wärmenetze und seit 1986 dabei. Überhaupt sei es früher weniger hektisch zugegangen. Die Anforderungen heute sind höher, sagt er. Wir machen mehr Arbeit mit weniger Leuten. Was auch daran liege, dass manches einfacher geworden sei. Gussrohre heben, von Hand abladen und zur Baustelle tragen, damit habe er sich früh das Kreuz ruiniert. Die Gewinde der verzinkten Rohre für Hausanschlüsse mussten sie vor Ort schneiden. Moderne Leitungen sind aus Kunststoff und leicht zu schweißen. Der Kontakt mit Leuten draußen sei komplizierter geworden, finden die Kollegen. Früher wurde eher nett geschwätzt an der Baustelle. Heute hat jeder Passant gleich ein Problem, so erlebt es Günther. Er ist abgehärtet. Er weiß, wie es war, als die SWT in den 90ern das Dampfnetz der Uni übernahmen. Eine Tortur, in den sehr heißen Schächten die Rohre zu warten. Beinahe Indiana Jones Feeling. Auch an Winter mit 30 Grad minus erinnert er sich, als sie mit dem Gasbrenner eingefrorene Leitungen erwärmen mussten und Hydranten zum Schutz vor Frost mit Strohbüscheln umwickelten. Und das ohne die funktionelle Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe, die heute selbstverständlich gestellt werden. Damals hieß es, bring einen blauen Anton mit und fertig, erzählt Thomas. Die Arbeitssicherheit, auf die wir heute so großen Wert legen, wurde nicht immer ganz so eng gesehen. Dabei waren die Baugruben mit 1,75 Meter einen halben Meter tiefer als heute, sagt Günther. Die Wertschätzung der Mitarbeiter sei in dieser Hinsicht gewachsen. Auch die ausgeprägten Hierarchien von früher vermisst er nicht. Als ich mich als junger Monteur mal getraut habe, einen Verbesserungsvorschlag zu machen, hieß es, Sie sind hier zum Schaffen, nicht zum Denken. Auweia. 40 Jahre sind eine lange Zeit. Die Welt hat sich verändert und die Stadtwerke mit ihr. Etliche Aufgaben sind zum traditionellen Strom-Gas-Wassergeschäft dazugekommen. Der Wettbewerb und die Energiewende haben viel verändert. Vieles erledigen wir natürlich digital. Wir sitzen auf ergonomischen Stühlen, machen Desk-Sharing und Homeoffice und werden von unserer Kantine verwöhnt. Fast 600 Menschen arbeiten auf dem Campus Eisenhut, auf unseren Baustellen, in unseren Kraftwerken, Bädern, Bussen und Parkhäusern dafür, dass in Tübingen alles läuft. Wie wir das machen, zeigen wir euch gerne persönlich am Tag der offenen Tür. Kommt vorbei!
Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.